Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 44. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Ich seit ca. 10 Jahren, du, Michi, seit mittlerweile schon fast 3 Jahren. Ne?
Ja, es wird.
Und jede Woche verkosten wir einen Wein gemeinsam und der eine weiß nie, was die andere mitgebracht hat und umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
Selbstverständlich. Wir waren beim Weingut Strehn, bei der Bierstrehn und haben verkostet den Elefant im Porzellanladen.
Genau, 2021, neues Jahr.
2021, ganz, ganz neu, haben wir noch nichts gehabt natürlich. Mhm. Also fresh, so fresh wie es geht.
So fresh wie es geht.
Sehr, sehr spannendes Ding, also gar nicht das, was man als klassischen Rosé erwarten genau. würde, sondern um einiges komplexer, würde man wirklich nicht nach Österreich tun. Also, mhm. War schwer zu sagen, wer sowas wirklich macht. Ich habe das auch noch nie im Glas gehabt. Sehr spannend, war sehr cool. Mhm. Hat mir gut gefallen.
Sehr gut.
Nachdem das natürlich dann dein Wein war,
bist du halt dran. Von mir. Mhm. Mhm. Ich sehe ihn vor mir stehen. Er leuchtet schon wunderschön goldgelb im Glas.
Korrekt. Es beginnt, wenn du mir jetzt einer sagst, dass er Weißwein ist, dann können wir schon wieder aufhören.
Naja, ist das nicht gesagt? Muss ich das ausführen?
Ja.
Okay. Wir haben einen Weißwein. Mhm. Bitte.
Na, passt.
So, ich schaue mir dann einmal ein bisschen im Glas an, Michi.
Jawohl.
Wie schon gesagt, super schön, cool. Goldgelbe Farbe, so richtig intensiv, ganz, ganz, ganz strahlend mhm. ist es. So, Viskosität schaut doch eher auf der intensiveren Seite aus. Die Schlieren fließen mir sehr, sehr dicht und nicht langsam. Mittel plus, gebe ich dem Freund.
Mhm. Ich schaue dann einmal. Mittel plus, bei mir steht Viskosität Mittel plus.
Exzellent. Ich schaue dann einmal, ob es am Gaumen auch wirklich stimmt. Aber jetzt rieche ich mal rein, okay?
Rieche rein.
Ah ja, ich sage nur dazu, es schaut halbwegs klar aus. Kann sein, dass es unfiltriert ist, aber muss nicht sein.
Werden wir dann alles noch hören.
So. Und in der Nase habe ich einen ganz, ganz intensiven Honigton ganz am Anfang. Der liegt für mich immer über allem drüber, so richtig so. Kennst du diese fancy Frühstücksorte, wo du einfach so ein Bienenwaben-Ding hast? So ein
ja,
ganzes,
ja.
Inklusive dem ganzen Material rund ja, und das riecht noch ein bisschen anders, genauso richtig, so richtig Honeycomb.
Ja, bin ich voll bei dir.
So, schauen wir an, was noch mehr da ist.
Ist noch mehr da. Aber es stimmt schon, also da stimme ich da vollkommen zu, dieses Honig-Thema ist richtig schön da.
So, dann würzt es mir auch noch ordentlich rein.
Jawohl.
Ich habe irgendwas Spezifisches herausfinden können. Aber richtig hartwürzig.
Voll.
Also generell. Trotz des Honigthemas interessanterweise nicht wirklich auf der süß-süßen Seite.
Nein, finde ich auch nicht.
Ganz spannend. Wie so, ich weiß es nicht, so Würzhonig. Wie schon gesagt, das hat so ein bisschen was strukturierter Honig. Ich weiß es nicht, so Honeycomb halt. Also nicht nur Honig alleine, sondern halt wirklich so dieses Zeug, was rundherum umgehört. So ein bisschen was Organisches hat es auch fast.
Ja, man hört schon aus. Also das Thema ist eher wirklich Honig, Würze.
Ja.
Du hast jetzt noch gar nichts Fruchtthematisches wirklich angesprochen.
Das sind ja für mich nicht die ersten zwei Sachen, die ich rieche. Die ersten zwei Sachen ist Honig, Würze.
Genau, bin ich auch bei dir.
Aber und zwar Würze wirklich eher Richtung, also nicht sowas wie Dille oder so, nichts Frisches, sondern sehr warmwürzig. Nichts Nelke, nichts Zimt, gar nichts in die Richtung, sondern viel eher irgendwelche getrockneten Kräuter. Auch keine frischen Kräuter in dem Sinne, sondern getrocknete Kräuter sind es für mich. So weit kann ich es einmal
einbringen. Ja, ich hab schon so ein bisschen Nelke auch da für mich drinnen. Also das passt mir wieder in dieses Ding rein.
Für mich ist es richtig saure Würze. Also richtig so Kräuterwürze, ne? Also ein klassisches getrocknetes Kräuterbeet.
Ja, ich finde, es ist auch nicht an ein Ding festzumachen. Schwierig. Also da ist einfach einiges.
Fast tatsächlich also ein bisschen was Pfeffriges drin.
Das gebe ich da, weil ich habe auch so ein bisschen ein leichtes Kitzeln in der Nase. Ja, genau. Ja? Also nicht wahnsinnig intensiv. Das ist wieder nichts, was du sagst, okay, du riechst einen und sofort kommt Pfeffer. Mhm. Sondern das ist so drunter, sind da so ein paar einzelne Gewürznoten für mich. Und da fällt für mich eben Pfeffer rein, da fällt für mich so was bisschen eben eher in was grüner, getrocknetes rein. Aber auch so ein bisschen Nelke. Aber das passt mir halt auch mit den restlichen Komponenten da halt ganz gut auch zusammen, finde ich.
So, und ich finde, es hat trotzdem drunter liegen so ein bisschen irgendwas Fruchtiges. Aber das Fruchtige ist sehr warm. Es ist jetzt nicht kühl in dem Sinne. Und wir sind eher bei irgendwas, ich versuche es irgendwie zu definieren, es ist relativ hart für mich.
Ja.
Aber es ist schon irgendwas Spezifisches. Es ist ganz lustig. Vielleicht sogar getrocknet. So getrocknete Marillen oder sowas in der Richtung ist es für mich.
Ich bin grundsätzlich einmal auf jeden Fall bei Gelb. Das ist so mein Ding. Also das ist, ob es jetzt Marillen, ja, tue ich mir auch ganz schwer, das wirklich auszu...
Ich finde wirklich dieses leicht herbe, was getrocknete Marillen haben, finde ich da wieder drin.
Ja, von mir aus, ja. ich konnte es nicht so hundertprozentig festmachen. Aber ich finde, es ist grundsätzlich gelbe Frucht. Also ja. Ich hab so ein bisschen für mich auch aufgeschrieben mit diesem frischen Thema, dass man in die Richtung gelber Apfel auch fast geht. Mhm. Aber es ist schwer definierbar, finde ich.
Eher was, es ist nicht ganz Banane, aber eher sowas in die Richtung ist es für mich.
Tatsächlich?
Ja.
Also mehr in die Exotik?
Mhm. Gar nicht exotisch, das passt mir auch nicht. Also es ist weder Papaya, noch ist es irgendein anderer Spaß. Nein, das finde ich auch nicht.
Ne? Also ich finde, da sind wir schon eher bei gelber Frucht von uns, aber...
Ja. Na, wie schon gesagt,
ich nehme gern die Marille
mit. Die getrocknete Marille passt mir sehr gut ein. Also wirklich die getrocknete, wie schon gesagt, wir sind da jetzt eher im wärmeren Bereich bei den Früchten. Aber voll. Auch nichts arg. So ein bisschen was Zitrusiges auch.
Mhm. Man kennt auch wieder so ein bisschen Quitte oder so eine interpretieren, finde ich.
Weißt, ja,
so ein
Quitte von diese,
ja, ja. Deswegen komme ich auch so über dieses gelbe Apfel, Quitte, das ist irgendwie so in die Richtung.
Ja, so Quittengelee von mir aus. Oder so
in genau, es ist, wie du schon sagst, es ist eher ein bisschen wärmer, es ist nicht ganz
frisch. Ja, Quittengelee passt mir sehr gut eigentlich.
Mhm. Finde ich auch, ja. Aber das hat für mich mehr dieses Apfelige plus dieses ein bisschen Zitrische halt. Aber ja.
Ja, das Zitrus-Thema, wie schon gesagt, definitiv da.
Aber ihr seht schon, wir haben da insgesamt halt grundsätzlich jetzt keine klaren Fruchtnoten, die so zack her definieren kannst. Und? Das ist insgesamt würzig, das ist eben mit diesem ganzen Honig-Thema da.
Also ihr hört es wirklich aus, der Wein lässt mich arbeiten.
Ja, so la.
Na, ist spannend. Also ich finde, die Nase grundsätzlich gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich mag dieses würzige plus getrocknete Früchte. Das finde ich geil. Schon mal sehr spannend. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er denn am Gaumen tut.
Ja, ich bin gespannt, was du sagst.
Geht schon gut?
Ja, passt.
Also, ganz am Anfang, an der Zungenspitze, klassisch, hast eben dieses Honig, dieses Honeycomb-Thema, dieses Honigwaben-Thema. Das ist das Erste, was reinkommt. Du hast eine Säure, die sehr präsent ist durchaus. Mhm. Die zieht das Ganze quasi dann nach hinten durch.
Voll. Das gibt dem schön den Drive, den es braucht.
Körper ist trotzdem Mittel plus, also es ist nichts Schlankes.
Yes, hätte ich genauso da gestehen.
Wir haben, ich weiß nicht, was ich ihm geben soll, Alkohol 13,5 plus minus.
13,5, vollkommen sehr richtig, gut. Ja. Also das spürst du schon.
Ja, natürlich.
Also du spürst, da ist Alkohol da, das ist nicht ganz easy. Mhm. Spürst da hinten auch, ne?
So, und am Gaumen, jetzt, nach dem Trinken, erstens einmal lange da, sehr lange da sogar. Länger als der, den wir zum Beispiel letzte Woche gehabt haben, von der Pia Strehen. Länger als so manche, die wir jetzt in letzter Zeit gehabt haben.
Ja, das ist wirklich...
Es bleibt und bleibt. Und da, Michi, habe ich hundertprozentig meine getrocknete Marille.
Da gibt es da. Da habe ich auch Stein. Also, ich habe nicht Stein getrocknete Marille, ich habe Stein, das Steinfruchtthema. Also da ist das wirklich für mich auch sehr, sehr präsent. Davor habe ich trotzdem auch so ein bisschen wieder dieses quittige Thema da.
Quittengelee, da mitten drin irgendwo.
Aber hinten noch habe ich das auch.
Und da dann ist wirklich
dieses Kräuterwürze-Thema, das, was du vorher auch schon angesprochen hast, für mich geht das da hinten noch so ein bisschen in diese medizinale Kräuterrichtung eher, was mir da überbleibt.
Ich finde, es ist tatsächlich in der Nase auch so ein bisschen dieser frische Hauch, den da manchmal so Mentholgeschichten
gibt. Ja, genau. Hm? Voll. Also eh das, was
so ein bisschen in der Nase kitzelt. In der Nase mehr als am Gaumen hinten nachher.
Aber ich habe schon sowas irgendwie Medizinalgrünes im Abgang drinnen.
Hätte ich jetzt vielleicht nicht einfach so
gesagt. Ich konnte es nicht auf irgendwas wirklich überschreiben, aber für mich spürt sich das hinten auch so ein bisschen so danach an.
Ja. Na, bleibt lang da. Spannend.
Voll.
Cooles Ding. Ich nehme gleich noch einen Schluck, obwohl ich jetzt schon relativ viel definiert habe, aber ich will einfach noch was
trinken. Nein, das ist gehört auch so. Da kannst einiges noch, können wir noch wahrscheinlich 2 Stunden drüber reden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich was, wo man viel drüber reden kann, weil da viel Sachen da sind.
Ja, ein Standby. Das Zitrusige hast, finde ich, in der Nase ein bisschen mehr als am Gaumen tatsächlich.
Ja. Beziehungsweise hast du das am Gaumen, finde ich, halt kürzer.
Ja.
Das kommt auch mit dem Säurethema. Spürst du es halt? Es kickt da halt einmal ein bisschen rein. Aber hinten noch bleibt dem eher dieses Trocknete. Steinfrucht, dieses Kräuterwürze, dieses eben medizinale Würze. Und das bleibt und bleibt und bleibt. So also ein bisschen was fast Nussiges habe ich dann auch noch, aber das ist auch nur so passt halt in dieses ganze
Spiel. Aber das ist der klassische
Spiel
Abgang von sowas, ja. Das ja. ist im Normalfall, wenn ich irgendwas, wenn ich wirklich getrocknete, was weiß ich, Marillen oder sowas in Richtung habe, so getrocknete Steinfrucht, cool. dann habe ich ganz gerne mal diese Nuss auch dabei. Das sind so diese Töne, die im Normalfall so ein bisschen Oxidation zuordnen. Also du hast einfach ein bisschen mehr Sauerstoff dabei, also eher oxidativer Ausbau war das für mich im Normalfall, wenn ich Nusston habe und so ein bisschen getrocknete Fruchttöne habe. Und ja, mit oxidativem Ausbau ganz gerne mal Richtung Holz. Wobei es nicht intensiv ist, ich weiß nicht, was für Holz, eher ein großes und eher nichts Neues als irgendwas Holz. Nichts Neues als irgendwas Holz. Ich finde insgesamt so, ja. sehr, sehr spannend. Kann man gut vorstellen, dass das. So, die Frage ist, wie lang, gell? Die Frage ist auch, ist diese wunderschöne Farbe, die wir da haben, ein bisschen ausbaubedingt auch oder ist es rein Rebsorten, weil ich weiß nicht, was bei uns in Österreich für Rebsorten so fische Farbe macht. Ich habe gesagt, so ein bisschen Ausbau muss das sein. Ja. Ansonsten tue ich immer schwer.
Ist schon eine Kombination. Ist eine Kombination.
Sehr gut. Ja, du hörst es schon aus. Ich versuche gerade so ein bisschen zu erraten, in welche Richtung erraten, wir gehen können. Wie schon gesagt, also Holzausbau haben wir schon mal abgehackt. Das passt eh schon mal ganz gut. Ein bisschen Alterung muss dabei sein. Das haben wir auch schon abgehackt.
Das stimmt.
Genau, also ich habe gesagt, der ist nicht mehr als 2,5 Jahre im Holz gewesen.
Nein. Keine Sorge.
Genau. Wunderbar.
Haben wir nicht.
Und ja, ansonsten, dieses Honigthema und diese Kräuterthemen bringen mich ganz gerne mal Richtung Furmint, wo ich weiß, du magst den sehr, sehr gerne. Der Rest passt mir nicht hundertprozentig ein für einen Furmint, wobei der ist eh im Normalfall ganz gerne mal so ein bisschen mehr Richtung Blank Cam, weil so man kann sehr viel damit tun. Alkohol 13 bringst du wahrscheinlich auch zusammen mit dem Furmint. Ich glaube trotzdem nicht, dass es einer ist.
Ist keiner.
Ansonsten honigtechnisch, ich meine Gott, das ist also ein bisschen ausbaubedingt. Ne? Was haben wir denn noch drin? Getrocknete gelbe Frucht. Ich hätte gesagt, dass es reinsortig ist tatsächlich, obwohl ich nicht weiß, was es ist, aber ich denke, es ist reinsortig.
Woher? Was glaubst du, wo das daheim ist?
Dadurch, dass es relativ warm beieinander ist, aber halt auch oxidativ ausbaut und trotzdem so ein bisschen eine Frische hat, tue ich mir extrem hart dabei, das zu placen in der von Österreich. Jetzt einmal, wo tue ich dich hin, mein Freund? Jetzt einmal, ohne überhaupt irgendwie drüber nachzudenken, eher ins Burgenland dann. Ich glaube, es ist wirklich. Ich würde gerade sagen, ich glaube, es ist falsch und es ist wahrscheinlich irgendwas Niederösterreich.
Nein.
Burgenland.
Aber, man. Gut. Niederösterreich, Burgenland.
Ja.
Sind Sachen, die sind gar nicht so weit voneinander entfernt.
Trotzdem. Gut, passt. Na wunderbar, wenn es im Burgenland benannt auch daheim ist. Und ich hätte. Wo tue ich dich hin, mein Freund? Ich nehme noch einen Schluck.
Nimm noch einen Schluck.
Ich erkaufe mir bedingt
Zeit. Kauf der Zeit, sicher.
Ist schon sehr gut, da kommt man schon recht.
Ist schon leibend, ja.
Boah, das reinsortiges Fuck. Ich weiß nicht, aus welchen Rebsorten du dir sowas basteln kannst. Es sind ein paar, die möglich waren. Was immer geht, wo du sowas draus bauen kannst, glaube ich. Aber Burgenland ist schwierig.
Ich kann sonst gerne auflösen.
Lass mir noch ganz kurz Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas vielleicht bauen kann aus Chardonnay. Bei den anderen Burgunder-Rebsorten weiß ich nicht, ob das geht, weil der Weißburgunder. Wobei, diese Nussigkeit, die ich so gern suche, wenn ich Richtung Burgunder-Rebsorten und ein bisschen gealtert gehe, war da angegeben, aber der Rest passt mir nicht wirklich zum Weißburgunder. Beim Weißburgunder suche ich mehr florale Geschichten. Aber ich glaube, dass man sowas theoretisch auch bauen kann draus, ich weiß es nicht.
Ich kann die grundsätzlich einmal beruhigen. Es ist weder Chardonnay noch, es ist Weißburgunder.
Sehr gut.
Darf ich auflösen?
Bitte.
Ich möchte mit einem Zitat des Winzers starten.
Wunderbar.
Der das Ding macht.
Gimme.
Der sagt, das kannst du auch nicht so schmecken in der Blindverkostung wie andere Weine, wie ein Chardonnay oder ein Weißburgunder. Der zackt der kein Sortenbild, sondern einfach so klar wie möglich die Herkunft.
Ist so ein Welschriesling?
Nein. Das ist ein Neuburger.
Ja, auf das war jetzt nicht gekommen, aber es war logisch gewesen für das Burgenland.
Ja, wir sind heute wohl bei der wichtigsten Persönlichkeit, was diese Rebsorte angeht im Burgenland. Und zwar beim Erwin Tienhof.
Tienhof? Ja, auf das war ich nicht gekommen, aber macht schon Sinn.
In Trausdorf an der Wulka, direkt Kilometer südlich von Eisenstadt, von der Landeshauptstadt des Burgenlands. Leiterberg. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, Niederösterreich, Burgenland, das ist ja nicht so weit.
So weit ist nicht auseinander weg, ja.
Und ja, der Erwin Dienhof steht für die Rebsorte Neuburger wie wahrscheinlich nähernd sonst. Oder wie nähernd sonst, das ist nicht einmal wahrscheinlich, sondern das ist so. Im Glas haben wir den Neuburger Ried Golden Erd aus dem Jahr 2017.
Ja. Schaut also so aus, wie er heißt. Wunderbar.
Richtig, ja. Und bevor wir jetzt zum Wein dann kommen, starte ich heute einmal mit der Geschichte von Erwin Dienhoff. Das heißt, ich mache es wieder mal anders. Mhm. Und zwar, die Familie Dienhoff ist schon ewig in der Gegend, mhm. also rund um Eisenstadt da. Und die haben immer eigentlich Landwirtschaft und Weinbau gemacht. Ja, das mhm. war ein Thema. Landwirtschaft im Sinne Ackerbau in den Ebenen mhm. und dann an den Hängen vom Leitergebirge war eben das Thema Weinbau. Das Ganze geht über 11 Generationen, also wirklich lang.
Lang, ja.
Und bei einem in der Familie hat es eigentlich immer Rot- und Weißwein gegeben. Wir wissen ja, das Rotweinland Burgenland, das ist ja erst relativ spät gekommen, dann genau. in die 80er mit dem Zweigelt mhm. und dann auch Weinskandal, dann noch stärker mit den ganzen internationalen Rebsorten. Davor viel Weißwein haben wir gehört beim Hannes Schuster einerseits in Folge 31.
Genau.
Und auch beim Stefan Wellanschitz natürlich, Kohlfock, Folge 12. Und diese lange Familientradition, die wir da eben haben bei den Dienhoffs, ist eben unter anderem ein Vorteil für den Erwin Dienhoff, weil die haben einfach gewusst, wo die besten Weingärten sind. Und viele davon waren eben schon seit Generationen in Familienbesitz. Mhm. Und aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, richtig spannend wird das Thema Weinbau in der Familie erst dann mit Erwin Dienhoff selbst.
Ah ja.
Weil Generationen davor war das immer so, ja, Weinbau, die haben schon Weinbau betrieben, aber sie haben die Trauben halt dann weiterverkauft. Immer eher so als ein Nebenerwerb zum Ackerbau mhm. eigentlich. Also das war immer so halt, ja passt, machen wir beides. Und beides wird halt dann quasi weiterverkauft. Die haben nie ein Endprodukt gemacht. Das ja. heißt, da hat es kein Weinköller gegeben in der Form, wo sie wirklich für den Markt abgeführt haben. Mhm. Für sich selber vielleicht ein bisschen, aber nichts im großen Stil. Und der Vater vom Erwin Dienhoff ist sehr früh gestorben. Der Onkel hat dann die Weingärten übernommen und das ist auch so ein Thema in der Familie. Also das ist kein ganz klassisches, ja passt immer, der Sohn übernimmt, sondern die Familie ist groß und da übernimmt immer irgendwer, wer irgendwen interessiert und irgendwer hat das immer weitergeführt und deswegen gibt es das seit 11 Generationen. Mhm. Ja. Ja, eben immer dieses Traubenmaterial verkaufen, kein Verkauf als Weingut Dienhoff, das hat so bis zum Erwin Dienhoff eigentlich nicht gegeben. Mhm. Und damit wir jetzt verstehen können, wie das alles gerannt ist und warum das dann mit dem Erwin Dienhoff anders geworden ist, müssen wir sich einmal anschauen, wie seine Geschichte eigentlich verlaufen ist. Und natürlich auch, wie er dann zum Thema Neuburger kommt. Ne? Der Erwin Dienhoff hat in die späten 80er in Eisenstadt Weinbau studiert, mhm. hat dann 88, 89 im Ausland studiert, und zwar in Montpellier.
Schön.
Genau. Eine Zeit, die extrem prägend sein hat für seine weitere Entwicklung. Und zwar, ja, interessierter junger Bursch, ne, war viel unterwegs, war dann in Burgund, in Bordeaux natürlich, hat sich das alles einmal angeschaut. Dann auch im Languedoc, Roussillon und da bei Dumas-Gazac. Und der Name hin, Mas de Dumas-Gazac, sagt er vielleicht was? Aimé Guibert.
Guibert sagt er nichts,
okay. Das ist eine absolute Legende, ist vor ein paar Jahren gestorben und der gilt als der Winzer, der das Languedoc wirklich auf dieses Weltklasse-Niveau überhaupt erst gebracht hat. Davor war das einfach nur, ja, halt Wein, aber nicht
man
spannend.
Man muss ja dazu sagen, auch heute in der klassischen Weinwelt gibt es noch komplett alles.
Komplett, ja. Aber er war der Einzige, der da wirklich als erster mal Weltklasse-Wein von dort gemacht hat, das am Schirm gebracht hat. Und man kennt ihn auch von einem gewissen Robert Mondavi. Mhm. Der sagt da natürlich was. Den kennt man, weil seine Geschichte mit, er ist einer der größten Produzenten in Amerika gewesen.
Yes.
Napa Valley, Large Scale, riesiges Ding, ganz, ganz groß. Und der wollte sie im Languedoc einkaufen und der liebe Aimé Guibert war dagegen, hat dagegen angekämpft und das hat ihm so ein bisschen auch einen zusätzlichen Fame gebracht. Da gibt es ein paar Dokus drüber und so Späße. Also wir merken, das ist ein Typ gewesen, der sehr auf ehrlichen Weinbau gesetzt hat, gegen diese komplette Globalisierung, Massenmarkt, ganz klar für Qualität und so weiter. Und ja, der Erwin Dienhoff hat genau die Dinge da kennengelernt. Aimé Guibert war sicher sowas wie ein Mentor für ihn, hat ihn extrem bestärkt in diesem Gegen-Mainstream-Denken, mhm. das er damals schon gehabt hat. Und das sagt auch selber von sich, ich war nie der Typ, so, der Mainstream gemacht hat, das war ich einfach nicht und das will ich nicht sein. Und auch diese Qualitätskomponente kommt genau von dort. Und zwei weitere Sachen hat er noch mitgenommen aus der Zeit. Und zwar einerseits, dass er nie das machen will, dass er Rebsorten, die halt in Frankreich funktionieren, kopieren will und in Österreich machen will, das wirst du nicht so hinkriegen. Da wird er immer nur was hinten nachrennen, warum soll er jetzt was dort ein saugeil gemacht wird, warum soll er das mitnehmen und in Österreich auch irgendwie machen. Also mhm. das war ihm in Frankreich klar und das hat er auch gesagt, das hat damals auch jeder deppert gefunden dort irgendwie, dass man halt diese Rebsorten dann einfach auf der ganzen Welt macht. Und die haben das auch damals schon spannender gefunden, wenn du was Eigenes gemacht hast. Mhm. Das war für ihn sofort klar. Und muss man halt auch dazu sagen, zu einer Zeit, Anfang 90er, da in Österreich ist gerade das Thema eben aufgekommen, internationale Rebsorten. Das
ist französische Rebsorten, Galore.
Merlot, Cabernet, mhm. Chardonnay, das war gerade das Thema. Und er hat da in Frankreich irgendwie mitgekriegt, es ist nicht leiwand, und hat auch gemerkt, nein, das will er auch gar nicht machen, weil so geil kriegt er das ja bei uns sowieso nicht hin. Und das zweite wichtige Thema war das der Kultur. Weil er sagt, in Frankreich ist Wein immer Wein. Mhm. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das war was, das hat sich bei ihm extrem einbrennt. Ja, also du kannst einmal Chateau Petrus aus einem Gurkenglasl trinken, auch wenn die Flaschen um 5.000 bis 6.000 Euro heute gehandelt wird. Ne? Das ist einer der teuersten Weine, das es überhaupt gibt. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass der Wein geil ist, das wird geschätzt, das wird zelebriert, aber er wird nie über das erhoben, was er ist, nämlich Wein. Punkt. Mhm. Und das war so diese zwei Sachen, die hat er mitgenommen. Jetzt kommt er zurück, 1980 aus Frankreich, mit ganz klaren Zielen. Er will Wein machen, wie er bei uns gemacht gehört. Er will diese Weinkultur in Österreich stärken und prägen, gleichzeitig nicht auf irgendwelche Hypes aufspringen und nichts kopieren. Er will sein eigenes Ding machen. So. Auch das Thema, was der damals war, das ja so, ja, wir schreiben Doppelbarrique drauf und wir schreiben drauf, welches Holz das ist. Und er hat gesagt, das hat er halt kennt damals schon, weil das hat bei uns da schon angefangen. Und er hat das halt dann in Frankreich erzählt und die haben ihm gefragt, ob er einen kompletten Vogel hat. Also das wird da nie wer machen.
Verständlicherweise.
Klar, gutes Holz, natürlich. Aber über das Holz reden, nix. Wann dann Terroir, wann dann Wein, sicher nicht übers Holz. Also auch was ganz, ganz Prägendes, Wichtiges für ihn. Ja, und dann schreibt er im Jahr 1990 seine Diplomarbeit über die Weißweinrebsorte.
Neuburger?
Nein, Welschriesling.
Schade.
Nice try. Aber er übernimmt im Jahr 1990 auch die Weingärten vom Onkel. Mhm. Da sind wir bei so 4,5, 5 Hektar gewesen damals. Mhm.
Aber ich finde es auch spannend, dass er über einen Welschriesling geschrieben hat in den 90ern.
Mhm. Ja, ja, also du siehst schon, das ist einer, der nicht, absolut nicht irgendwas mit dem Mainstream zu tun hat, sondern komplett Interesse an diese autochthonen Rebsorten, an die Sachen, die immer da waren. Ja. Also das haben wir eh beim Hannes Schuster, beim Stefan Wellenschitz auch so ein bisschen gehört. Und das ist halt same, nur einfach ein bisschen früher. Mhm. Und er übernimmt eben 1990 von seinem Onkel. Das war nach dem Weinskandal. Ne? Jeder sitzt auf internationale Rebsorten. Ja. Was macht der Erwin Dienhoff? Er sagt, na, ich mache das, was wir immer gemacht haben. Wir haben Neuburger immer gehabt. Da fängt es an. Blaufränkisch, St. Laurent, ein bisschen an Weißburgunder, weil dann hat es auch immer in der Gegend gegeben. Und das war es. Er macht jetzt sicher nicht irgendwas Internationales. Interessiert ihn überhaupt nicht. Und das ist auch, hat er halt im Gefühl gehabt, so quasi, und gemerkt aus Frankreich, in diesem internationalen Blick ist das auch jetzt nicht unbedingt spannend. Mhm. Klar, Massenthema ja, aber das interessiert ihm nicht.
Neuburger hat es damals mehr gegeben noch in den 90er?
Komm ich gleich drauf.
Wunderbar.
Ich mache dann einen Exkurs zum Neuburger selber.
Sehr gut.
Es hat viel mehr gegeben. Mhm. Zum Vergleich auch noch von der Größe vom Weingut Dienhof selber. Mhm. Wir haben gesagt, wir starten dann 90 mit 4,5 Hektar. Heute sind wir um die 18 Hektar. Mhm. Ungefähr 50% rot, 50% weiß. Mhm. 6 Hektar blaufränkisch, 5,5, 6 Hektar Neuburger. Also das sind die zwei Sorten. Mhm. 5,5, 6 Hektar Neuburger ist wirklich
richtig viel,
wenn man es jetzt betrachtet, was sonst so Leute mit Neuburger machen, weil das rennt früher mal irgendwo ein bisschen mit.
Ja, genau.
Das war's. 2 Hektar haben wir noch Weißburgunder und dann haben wir eben so ein bisschen St. Laurent, ein bisschen Zweigelt, ein bisschen Grünen Veltliner stehen. Mhm. Ja, du siehst, da hat sich jetzt auch nicht viel geändert über das. Also er ist bei seinen Rebsorten geblieben und übernimmt jetzt 1990. Besinnt sie jetzt auf diesen Neuburger und du fragst dich, ja, warum jetzt Neuburger?
Genau.
Und er sagt, naja, das war einfach immer schon da. Das war in der Familie immer Thema, mit dem haben sie immer gearbeitet. Die Rebsorten gehört daher, wird irgendwie nicht so richtig ernst genommen, ne, weil es gibt, oder es hat gegeben, sagen wir so, viel Neuburger in Österreich eigentlich, relativ viel. Heute gibt es nicht mehr so viel,
das kann man
auch erklären einmal. Und deswegen hat er gesagt, ja, das ist spannend und das ist eben eine Rebsorte, mit der man extrem dieses Thema Terroir, dieses Thema Herkunft zahlen kann. Hat er ihm getaugt, hat er sich voll draufgesetzt. Gut, Exkurs Neuburger.
Yes.
Wir haben erst vor kurzem gehört, dass der Neuburger ja auch eine Kreuzung roter Veltliner, ne? Das haben wir vor zwei Wochen gehabt, und Silvaner ist. Und die Rebsorte ist in Österreich so ein bisschen in Vergessenheit geraten, sagen wir mal so. Aktuell haben wir so circa 260 Hektar Neuburger.
260 doch noch, okay.
Ja, wir haben in der Wachau hast du noch viel.
Wirklich?
Ja, ja, Wachau ist Neuburger, ganz, ganz starkes Thema.
Ich habe das, glaube ich, nur einziges Mal gehabt, dass ich in der Wachau einen Neuburger gehabt habe, und das war beim Nikolaihof. Ich mir gedacht, das war eine komplette Ausnahme.
Nein, interessant. Nein, ist ein Wachau-Thema zum Beispiel Spitzer Graben, ganz viel Neuburger.
Da hinten drin.
Mhm. Weil, schwierig, weil der Neuburger eben, das kommen wir eh gleich noch, sie grundsätzlich leicht tut, dass er reif wird.
Ja.
Also, Wachau, Thermenregion ein bisschen und eben Leiterberg. Mhm. Ich wollte natürlich, genauso wie du auch nachgefragt hast, diesen Rückgang wissen. Haben wir die Weingarten-Grunderhebung von 1999 geholt.
Wunderbar. Mhm,
brav Research. Mhm. Da haben wir, sage und schreibe, 1100 Hektar Neuburger.
Boah, das heißt, ein also Fünftel wirklich, davon ist noch da.
Genau, ein Fünftel davon ist ungefähr noch da. Ja. Also ungefähr vier Fünftel, ja. Irgendwas dazwischen. Heftig. Und wie erklärt man das? Naja, relativ leicht, das ist wieder mal das Typische. Der Neuburger ist insgesamt halt im Geschmack grundsätzlich einmal mild, hat keine so eine klare Typizität.
Mild ist lieb. Naja.
So wird tatsächlich, also das steht tatsächlich so auch mit diesem mild im Geschmack, das lest wirklich überall. Also
ja.
Das ist grundsätzlich einmal fad, wenn du das nicht gescheit machst.
Genau, es hat nicht die Aussagekraft von der Rebe her, wie es ein Sauvignon zum Beispiel hätte.
Genau, also der grüne Veltliner, der ist wieder mal der Punkt. Ja.
Ja, ja.
Also der grüne Veltliner steigt auf und der ist wieder mal verantwortlich für genau diesen Rückgang. Ja.
Yes.
Dazu hat der Neuburger noch ein Problem, unter Anführungszeichen. Er kann nämlich unter Kurztriebigkeit leiden, eine Krankheit, wo die Rebstöcke wirklich absterben.
Ist das eine sorteneigene Krankheit?
Das weiß ich nicht, ob es nur den Neuburger betrifft, aber der Neuburger leidet auf jeden Fall darunter.
Okay.
Also der kann das kriegen, stirbt dann die ganze Rebstock ab, das ist ein bisschen bitter. Sonst ist der Neuburger eigentlich leiwand, weil starkes Triebwachstum, der braucht nicht viel, der verträgt trockene, karge Standorte, deswegen eben das Thema Spitzer Graben. Der Erwin Dienhoff hat es mir so erklärt, naja, du musst dir vorstellen, im Spitzer Graben ist der Neuburger nicht deswegen, weil der Neuburger dort so leiwand ist, sondern weil der halt in 10 Jahren der Neuburger 10-mal reif wird und der Riesling halt vielleicht 3-mal oder 4-mal reif worden ist.
Ja.
Also diese Schwierigkeit, die du mit einem Riesling zum Beispiel dort hast, hat eben der Neuburger nicht, deswegen ist er da so präsent. Ja, sonst hast du eh richtig gesagt, der Neuburger geht zurück, gibt es nicht mehr viel. Eben Wachau gibt es immer noch das Thema Neuburger. Leiterberg ist ja auch Leiterberg DRC, das kommen wir auch gleich noch.
Ah.
Und ja, sehr genügsame Rebsorte, haben wir ja schon gesagt. Was wir noch dazu haben, was ein Problem sein kann, aber natürlich auch ein Vorteil, sehr kompakte Trauben, Botrytis anfällig. So. Das ist für eine Bärenauslese natürlich nochmal leiwand.
Deswegen Neusiedlersee.
Der Erwin Dienhoff sagt ja, so alle 3 bis 5 Jahre
macht er mal eine.
Ah, ja. Und er hat gesagt, das ist schon ein geiler Stoff.
Süß.
Glaube ich sofort. Und wo wir beim Thema sind, zurück zum Erwin. Du siehst, die Rebsorte ist perfekt für diese trockenen, kargen Böden, die wir im Leitergebirge haben.
Tut er sich nicht schwer mit Säure? Ich habe aus irgendeinem Grund in Erinnerung, dass sich der Neuburger ab und zu schwer mit Säure tut, wenn es ganz, ganz sonnig ist.
Nein, habe ich jetzt nicht so gelesen. Kann sein, ich weiß nicht, müssen wir nochmal researchen.
Ja.
Aber jetzt nicht im Detail, habe ich es nirgends gelesen. Nein.
Aber ich werde researchen.
Kann durchaus sein, werden wir das nächste Mal nochmal mitbringen. Der Erwin Dienhoff, das habe ich eh vorher schon gesagt, der sagt eben, keine Rebsorte kann für ihn den Boden und das Terroir so widerspiegeln wie der Neuburger, weil du hast nie diese Orgesortentypizität im Vordergrund.
Ja.
Das heißt, du kannst immer spülen und kannst wirklich sagen, was du damit machst. Du kannst wirklich dieses Herkunftsthema herzeigen und das ist das, wo er gesagt hat, passt, damit will ich arbeiten. Du kannst dir vorstellen, wie gut das in den 90er funktioniert hat.
Eher schlecht.
Gar nicht. Sagt er selber, aber nachdem wir das mit dem Mainstream ja nicht machen, tun wir trotzdem weiter. Und er hat gesagt, ja, warum soll ich jetzt da auf irgendwelche internationalen Rebsorten umsteigen? Sicher nicht. Um das geht es nicht. Sondern er macht das weiter. Es ist schwierig. Er sagt, das ist heute noch schwierig. Ja? Weil, ja, ist halt Neuburger. Ne? Mhm. Und alles, was auch neu ausgepflanzt worden ist an Neuburger, hat er immer als eigener Edelreiser von den alten Reben genommen. Das heißt, er hat wirklich gesagt, passt, er will den Neuburger von da weiter kultivieren. Das ist sein Ding. Und ja, seine Aussage ist halt, ja, das war immer schon da. da hat es sich an die Gegebenheiten auch schon angepasst, warum sie jetzt irgendwas importieren oder verändern. Das ist ja Blödsinn. Also siehst du, keine Kompromisse. Dann 1990, schwierig mit Neuburger. Am Wog war eben das Thema internationale Rebsorten, niederbügelter Zweigelt, Chardonnay, Merlot und so weiter. Und er kommt da mit die autochthonen Rebsorten daher, die eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt nur wirklich für Cuvées verwendet worden sind. Also reinsortig Neuburger irgendwie ausbauen mit Spannung und interessant,
das hat es nicht gegeben.
Er wollte das halt machen und hat gesagt, ja passt, ich nehme das auch in Kauf, dass ich mir die Leute suche. Auf der einen Seite die Leute, die das Ding verkaufen wollen, also die auch Interesse da haben, und auch bis zu einem gewissen Grad wirklich die einzelnen Konsumenten. Also er hat wirklich gesagt, ja, ich habe mir theoretisch meine Kunden auch wirklich gesucht, weil den Markt hat es nicht gegeben. Mhm. Und da wieder ein Originalzitat, was ich sehr, sehr schön gefunden habe. Er hat gesagt, ja, weil wer greift schon freiwillig zu einem Neuburger? Also du siehst schon, das ist halt wirklich ein schwieriges Thema, weil er hat gesagt, naja, ihm war klar, dass er nie für die 80% Wein machen wird, sondern immer nur für diese Nische der 20%, die es mehr interessiert.
Ja, ist eine Entscheidung.
Das ist eine Entscheidung. Und er hat gesagt, ja, das taugt ihm, da kann er sich ins Spiegel schauen, das passt. Mhm. Ja. Er sagt, er hat selber immer am Markt vorbeiproduziert und vorbeigearbeitet, das ist ihm klar gewesen. Aber mit seinem internationalen Blick hat er gesagt, ja, warum soll ich jetzt kurzfristig einen leichten Weg gehen, wenn ich den Schwan langfristig gehen kann, der für mich der viel, viel sinnvoller ist, und für mich einfach diese Sachen, die ich machen will, nämlich dieses wirklich in Vordergrund stellen von dem, wo ich arbeite und gleichzeitig einfach das weiter kultivieren, was da immer gemacht worden ist. Das ist ein ganz wichtiges Thema, merkst, wenn du mit dem redest, dass eben das extrem wichtig ist, dieses Weitertragen von diesen Traditionen und Sachen, die da immer da waren.
Das ist halt eine ganz andere Form von intrinsischer Motivation, die dafür halt von außen keine Bestätigung geben kann.
Genau. Genau. Und was ihm schon eine gewisse Bestätigung gegeben hat, war dann 2002 hat er die Gruppe Leitnerberg ins Leben gerufen. Aha. Unter anderem mit dem John Nittenhaus zum Beispiel. Mhm. Und da ist dann langfristig eben das Leitnerberg DRC daraus geworden.
Ah ja.
Und da ist er schon sehr stolz drauf, dass der Neuburger da eben drin ist im Leitnerberg
DRC. Ich habe es auch nicht gewusst.
Und zwar
ich glaube, ich hätte es einmal gelernt,
aber ich habe es nicht gewusst. Hast sicher mal gelernt, aber jetzt war es das wieder. Ja. Und zwar wirklich drin, weil in der Wachau, da haben wir jetzt ja auch DRC.
Ja.
In der Wachau ist es so, das ist ja auch wieder noch Gebietswein, Ortswein, Riedenwein organisiert. Und du hast den Neuburger zwar als Gebietswein, Ortswein drinnen, als Riedenwein nicht. Genau, da haben sie ihn rausgekriegt, da ist nur Riesling und Grüner Veltliner drinnen. Aber ist auf jeden Fall dort auch ein starkes Thema. Aber bei Leitnerberg DRC haben sie das durchsetzen können. In Wirklichkeit hat er das halt durchsetzen können, weil es seine Sorte war.
Als ob er.
Und er sagt halt, ja, das Leiwand ist, du hast halt jetzt da dann mehr junge Winzer, die sich dieser Rebsorte auch annehmen, weil klar, mit diesem ganzen DRC-System, egal wie man jetzt drüber denken möchte, was jetzt gut und was jetzt schlecht ist, beiseite geschoben, aber natürlich habe ich auch gewisse Stabilität, dass ich sage, ja passt, wenn ich jetzt anfange mit einer Rebsorte, dann bin ich irgendwo in einem Qualitätslevel drinnen, das für einen Konsumenten auch greifbar wird und nicht, ich mache jetzt was ganz Verrücktes, weil es halt da nicht viel davon gibt, ne? Was halt natürlich für anfangende Winzerinnen und Winzer auch nicht so schlecht ist. Ja, ja, der Erwin Dienhoff sagt, insgesamt ist das natürlich Leihwand gerade, weil die Konsumenten wollen ja mehr regional, wollen was wirklich von da, und Neuburg ist halt was zutiefst Österreichisches. Also das ist schon was im Moment einem entgegenkommt, oder wo er sagt, das ist jetzt einfacher als wie in den 90er. Es ist immer noch schwer. Mhm. Keine Frage. Also das ganz klar, er sagt, schwer war es, schwer ist. Also weil ich gesagt habe, ja okay, damals wird das schwer gewesen sein, wie ist das heute, weil heute bringt man halt Tienhof und Neuburger ist schon, das bringst du sofort zusammen.
Bringst du schon in Verbindung, ja.
Aber er sagt, nein, schwer ist immer noch, aber es wird halt insgesamt ein bisschen spannender über diesen Regionalitätseffekt. Gleichzeitig sagt er, ein Massenprodukt wird ein Neuburger nie sein.
Würde aber nicht sein, ne?
Richtig, würde nicht sein, aber das geht auch gar nicht, weil er sagt, ja, der funktioniert nur leiwand, wenn er halt sehr, sehr individuell und komplex ist.
Das heißt, er braucht viel Arbeit, er braucht viel Zeit.
Braucht man, den das interessiert, und braucht auch wieder einen Konsumenten, der sich damit beschäftigt. Mhm. Weil als den klassischen Massenwein wird sich das halt nie ausgehen, abgesehen von eben dem milden Neuburger quasi, also dass es halt dann fad wird.
Der milde Neuburger stirbt.
Und dann haben wir auch noch ein bisschen darüber diskutiert mit klimatischen Bedingungen. Weil das kommt dem Neuburger grundsätzlich ja entgegen, dass der ein bisschen trockener wird. Also der Neuburger hat da jetzt nicht so das Problem, wie wir mit anderen Rebsorten in Zukunft haben werden. Aber das trotzdem sagt er ja, das wird ein Nischenprodukt bleiben. Und das macht er mir auch nichts. Er hat gesagt, ja, reich wird er in dem Sinne mit Weinbau nicht werden, weil das wirst du nicht grundsätzlich, wenn du so die Sache angehst. Natürlich, was ist Reichtum? Auch in Frage gestellt. Aber er sagt halt, ja, er hat auch den größten Respekt vor Produzenten, die 2 Millionen Flaschen jedes Jahr verkaufen und das jedes Jahr wieder auf genau das gleiche Niveau schaffen. Das ist egal, genau, egal von den Bedingungen rundum und um. Er ist nicht der Konsument. Er sagt, ich bin nicht die Zielgruppe dafür, aber das ist eine eigene Wissenschaft. Ja, und natürlich. Er hat gesagt, er versteht sich sehr, sehr gut mit Winzerkolleginnen und Kollegen, die das so angängen, obwohl er sagt, ja, er würde es nicht so machen, er würde es auch nicht selber so trinken, das interessiert ihm nicht. Aber er hat den größten Respekt und er kommt mit den Leuten alle aus. Was ich grundsätzlich einen sehr, sehr coolen Ansatz finde, dass er nicht sagt, ja, das sind ja alles komplette Idioten. Du merkst insgesamt, das ist, der Typ ist halt schon sehr mit sich im Reinen gefühlt und sagt, ja, okay, passt, der macht das so, ich
kenne das. Er macht das ja schon 30 Jahre so, ne?
Ja, ja, ich kenne das nicht, ich mache meinen Weg, habe ich immer gemacht, that's. Ja, er ist auch sehr, sehr, sehr happy insgesamt damit. Ja.
Sehr gut.
Die Schwierigkeit heute habe ich dann natürlich auch noch ein bisschen gefragt, wie ist das mit Export, mit Österreich-Verkauf?
Ja.
Weil ich mir gedacht habe, ja, am Anfang wird vielleicht ein bisschen mehr Export gegangen sein, weil man halt mit diesem internationalen Thema kann man das vielleicht schneller mal spannender an die Leute bringen, weil es was ist, was eben nicht so viel gibt. Hat er gesagt, ja. Ja und nein, grundsätzlich schon. Es war früher ein bisschen mehr so in Richtung 60-40, 60% Export, 40% Österreich.
Ja.
Heute ist es eher 50-50. Also er sagt, er hat
spannend.
Sehr, sehr interessant. Habe ich auch super spannend gefunden. Er hat gesagt, in Österreich ist es halt natürlich viel Gastro.
Ah ja, okay.
Wien auch. Arlberg, ja. haben wir ja auch schon mal gehabt vor kurzem bei Markus Altenberger, der gesagt hat, ja, Arlberg, da kommst du nicht einen ohne Namen. Ja, der liebe Herr Dienhof macht das seit über 30 Jahren. Das heißt, der hat sich diesen Namen schon aufgebaut. Das heißt, der verkauft sehr wohl auch in diese Richtung. Und ja, ist 50-50. Wir sind seit 2012 auch biologisch zertifiziert
dabei, Markus Dienhof.
Das ist auch sehr interessant, weil mich natürlich auch da wieder interessiert, okay, wie ist dazu dann gekommen, weil 2012, das ist halt dann doch, also du hast schon lange dein Ding gemacht.
Ja.
Irgendwie war es immer so, du hast nichts geändert, warum da? Und er hat gesagt, naja, auch da ist es wieder eigentlich nicht so gewesen, sondern eh schon immer quasi, weil der wesentliche Schritt, um den es eigentlich geht, ist seine Studienzeit. Er hat nämlich eine Vorlesung besucht zum ökologischen Weinbau. Das hat ihn voll interessiert. Er hat sich dann in den 80ern die Schriften eines Rudolf Steiners durchgelesen, also dem Vater des biodynamischen Weinbaus. Und dieser ganze biodynamische Gedanke war damals ja bis auf einzelne Player, also Nikolaihof und Co. haben wir eh schon gehört, aber im Endeffekt nicht präsent. Ne? Also im Wesentlichen hat es das da nicht gegeben. Und er hat gesagt, das hat er sehr, sehr spannend gefunden, aber seine Schwierigkeit war, er hat sich damals schon nicht mit diesem allumfassenden Gedanken wirklich identifizieren können, also mit dem Thema Mondphasen, mit dem Thema, dass man das dann im Endeffekt wirklich auf alle Lebensbereiche ja weiterzieht. Ja. Ne?
Okay.
Und er hat gesagt, das ist für ihn irgendwie nicht ausgegangen. Gleichzeitig auch da wieder, er hat gesagt, größte Bewunderung für die, die das machen, das findet er extrem leiwand, dass das wer schafft. Er konnte es nicht, da ist er an Persönlichkeit zu sperrig dafür irgendwie, er konnte es nicht machen. Aber er hat gesagt, er findet das mega, wenn das wer kann. Und was da rauskommt an Weinen, saugeil. Also, habe ich auch da wieder spannend gefunden, weil du schätzt das Weingut halt dann insgesamt trotzdem klassischer ein.
Ja, genau.
Und denkst dir, ja, okay, gut, das sind halt doch eher auf der klassischen Seite unterwegs. Ist tatsächlich gar nicht so der Fall. Also, das ist ein sehr, sehr spannender Kerl, finde ich. Echt cool. Und dieser biologische Gedanke, der Gedanke der Bewirtschaftung der biologischen, der war ihm aber damals schon wichtig. Also das hat ihm voll gecatcht an dieser Vorlesung auch. Und er hat gesagt, er hat das auch wieder in Frankreich, da haben wir wieder diesen Bezug, der extrem stark ist, hat er das auch dort gesehen, die haben ihre Böden halt biologisch bewirtschaften müssen, unter Anführungszeichen. Ah, weil da waren teilweise die Böden einfach schon so hin, da sind wir halt noch gesegnet gewesen, weil das alles so nicht in dem Umfang passiert ist bei uns, dass die halt müssen haben. Und da hat er gesehen, okay, das funktioniert auch. Und er hat dann insgesamt in der Praxis sehr, sehr lang viel biologische Aspekte umgesetzt und sehr nahe an dem biologisch bewirtschafteten gearbeitet und hat dann 2009 gesagt, okay, passt, ich möchte es wirklich umstellen. Mhm. Und da war sein Zugang wieder ein sehr pragmatischer, ganz klarer. Und zwar, ich probiere das, aber ich mache das nur, wenn meine Weine am selben Qualitätsniveau bleiben oder besser werden. Mhm. Sonst sofort weg damit, weil es geht darum, dass der Wein, dieser Ausdruck und gerade der Neuburger dieses Terroir bringt, wenn das besser wird und leibender wird, gerne, sonst nicht. Und er sagt, ja, für ihn ist aber ganz klar, sehr schnell ganz klar gewesen, das wird nicht nur gleich bleiben, das Qualitätsniveau, sondern das wird besser. Für ihn ist das heute um einiges nochmal Ausdruck stärken, um einiges nochmal näher an dem dran, was er machen will. Mhm. Und gleichzeitig sagt, das funktioniert auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Auch das ist was, das muss passen. Ne? Also der Wein profitiert davon, nicht nur, ich schreibe es halt drauf, damit die Leute vielleicht 3 Euro mehr zahlen, sondern das Gesamte passt. Dann bin ich natürlich den Schritt weitergegangen und gesagt, okay, passt. Biodynamisch ist sicher, du bist mit dem Zugang da, kommst nicht hundertprozentig im Gesamtbild zurecht. Wie schaut es aus mit dem ganzen Natural-Wein-Spaß? Ne? Mhm. Hat er gesagt, ja, auch das, er kann es nicht machen, aber er findet es voll geil.
Ah ja.
Weil, das habe ich auch wieder sehr spannend gefunden, sein Zugang ist der, er sagt, schau her, du hast mit dem ganzen Natural-Wine-Movement sehr, sehr viele junge Leute, die sich extrem mit Wein beschäftigen und viel, viel intensiver, als wie, ja, passt, die trinken irgendwas. Die wollen wissen, wie ist das gemacht, was ist da dahinter,
stimmt, ja.
Wie passiert das alles. Und er sagt, er glaubt, dass sie aus dieser Gruppe langfristig halt Weintrinker entwickeln werden, wieder in die verschiedensten Richtungen. Und da wird es welche geben, die eher in eine klassischere Richtung gehen, da wird es welche geben, die immer in diese ganz arg funky und nur Maischegärung, Weißwein, Spaß quasi, Orange gehen. Aber er sagt, grundsätzlich hast du einen Grundpool an Leute, die sich extrem für Wein interessieren und extrem für gescheit gemachten Wein, fürs Produkt. Da habe ich gesagt, ja, das nimmt er sofort, weil das ist im Endeffekt für alle Winzer, die gescheit arbeiten, ist das perfekt. Und er hat gesagt, bei ihm war es so, er hat sich das angeschaut, hat mit Maischegärung auch gespielt beim Neuburger. Er hat gesagt, was für ihn dann passiert ist, es geht ihm dann ein bisschen das Thema der Herkunft und der Rebsorte ein bisschen abhanden. Ja.
Klar.
Das geht sich für ihn nicht aus. Und er hat gesagt, das ist halt das, was er dann ein bisschen schade findet, wenn das nur mehr natural ist und du kannst gar nichts mehr irgendwie dazu sagen. Also das ist nicht so seins.
Genau, das ist ähnlich wie das, was Dana Schuster gemeint hat. Mit, das geht schon in die richtige Richtung, aber es geht eben so ein bisschen dieser Bezug zum Ort zu haben.
Genau, also das ist ganz, ganz die gleiche Kerbe, in die der Erwin Dienhoff da schlägt. Und er sagt, ja, es gibt voll viele, die das geil machen, die das wirklich leibend machen, spannend machen. Und dann gibt es halt einige auch, die einfach halt, ja, natural wegen machen und das war's. Und das ist halt einfach nicht seins, das passt dem halt da nicht dazu. Ja. Aber siehst du, das ist sehr, sehr interessant, weil einfach mit den ganzen unterschiedlichen Sachen, die da daherkommen, sich mit allen beschäftigt, alles irgendwie ausprobiert und überall schaut, wie das wirklich auf ihrem zurückkommen kann, was da mit ihrem passieren kann draus und wie er das vielleicht nutzen kann oder auch nicht. Und wenn nicht, dann macht das halt aber auch nicht. Also, da ist schon sehr, sehr, sehr klar in dem, was er will.
Ja.
Dann habe ich noch eine leibende Geschichte für dich mit dem Frankreich-Bezug. Ja. Mhm. Was glaubst, welches Weingut die Fässer derselben Fassbinderei verwendet wie der liebe Herr Tinhoff?
Oh, welches Weingut?
Ich gebe dir einen Tipp. Es reichen 3 Buchstaben, um dieses Weingut abzukürzen und es ist wahrscheinlich das bekannteste Weingut aus dem Burgund.
3 Buchstaben?
Ja.
Ich habe keine Ahnung.
BRC, Romani Conti.
Romani Conti.
Domaine fancy, de la Romani Conti. Ebenfalls Fassbinderei François Frère. Und der Erwin Tinhoff hat da einen direkten Kontakt hin.
Ich wollte gerade sagen, wie kommt er dazu?
Das kommt aus der Studienzeit tatsächlich. Und ich glaube auch über den Aimé Guibert, dass er diesen Kontakt hat. Mhm. Und seitdem kauft er dort eben die Fässer ein, und zwar für ganz Österreich.
Ach ja, sehr
weil, das hat sich über Mundpropaganda gesagt. Er wollte das nicht, er hat das nicht irgendwie jetzt als Business sich aufgebaut oder so, sondern über Mundpropaganda haben halt die Leute sich erzählt, dass er dann Kontakt hat. Und jetzt ist mittlerweile so, dass die halt zu ihm kommen und sagen, erst kannst du was mitbestellen und da was und bla bla. Und da sagt er, ja, das wollen natürlich der andere Winzer haben und da kauft er ein und hat einen Kontakt hin.
Das finde ich super.
Und du siehst, also dieses Frankreich-Thema ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ich glaube, auch prägend für mich.
Ja. Ja, was fehlt uns noch? Der Wein. Mhm. Und bevor wir mit der Zukunft weitermachen, weil das ist auch noch ein Thema, das ich natürlich mit ihm besprochen habe, reden wir über den Neuburger Ried Golden Erd. Erste Frage, warum eigentlich eine goldene Erden? Mhm. Fragst du dich?
Was ist da passiert?
Naja, die Riede heißt seit wirklich Ewigkeiten so, Bergbücher seit 1579 beschreiben diese Lage als beste Lage für Weinbau. Mhm. Und wir haben das Thema, früher hat es das Wort Gelbe eigentlich nicht gegeben. Da hat man alles mit Gülden beschrieben.
Okay, ja.
Man hat einfach nicht gelb gesagt, dass diese klare Trennung aus Gold und Gelb hat es damals einfach nicht gegeben. Das war alles Gülden, Gülden, Gülden. Und dadurch haben wir die Ried, die eigentlich Gülde Erd heißt, Golden Erd. Und woher kommt das wiederum? Naja, dort sind die Trauben so schön reif, so schön intensiv gelb geworden,
ja,
das dass man
Sinn.
Gesagt hat, Gülde Erd, Golden Erd. Und deswegen, daher kommt dieser Name. Mhm. Und die Ried Golden Erd ist nach Südosten ausgerichtet. Wir haben einen reinen, grobschalligen Leiterkalk. Mhm. Ganz geringe Humusauflage nur, also sehr, sehr karg, ja. Die Rebenwurzeln ganz tief. Mhm. Und wir kriegen dann Trauben mit ganz kleinen, aromatischen Beeren eigentlich. Mhm. Die Reben selber sind um die 40 Jahre alt. Mhm. Und dann Handlese natürlich, eh klar. Alles Botrytis, freies Traubenmaterial, auch ganz wichtig, dann wird das gequetscht. Bleibt dann 12 Stunden auf der Maische, dann wird es gepresst, ohne Rebeln. Und dann kommen in 2 gebrauchte Holzfässer. Kein biologischer Säureabbau, liegt dann auf der Feinhefe. Wie lang genau? Das kommt immer im Jahrgang an und so genau verrottet ist der Erwin Dinovitz im Detail. Das wird dann grob filtriert, ein bisschen gewavelt und bleibt dann noch ein Jahr auf die Flaschen, bevor es rausgeht. Also ein Jahr Flaschenreife muss der einmal haben. Und er sagt grundsätzlich, deswegen hat er auch gesagt, ja, nehmt auf jeden Fall den, weil 2017, das ist super, das hat schon ein bisschen eine Reife.
Ah, ja.
Das ist viel, viel spannender, als wenn du das zu jung trinkst, weil in Wirklichkeit kannst du Ende nie trinken. Ja. Also das kannst du lang, lang liegen lassen.
Ja, das glaube ich schon.
Und insgesamt gibt es von diesem Wein 738 Flaschen in dem Jahrgang.
Also
Menge wieder, das ist sehr, sehr, sehr gering. Und in dem Bereich bewegt sich das immer. Er hat das jetzt wirklich immer bei den Datenblättern angegeben, wie viele Flaschen das sind. Es sind immer irgendwo zwischen 600, 700, 750 Flaschen. Und der Erwin hat ihm gesagt, schön langsam fängt er jetzt an. Wenn du es dem 20 Jahre liegen lässt, auch überhaupt kein Problem. Gekauft habe ich diese Flasche bei Neuen Weine. Der Neuburger Ried Golden Erd aus dem Jahr 2017 ist dort dann noch verfügbar, kostet knapp 40 Euro. Ist auch nicht ganz billig, aber klar, ich meine, wir haben 740 Flaschen davon und das ist halt auch geil. Apropos geil, deine Bewertung, bitte.
Und das ist schon rausgekehrt, das taugt mir schon recht. Sehr, sehr cool. Obwohl ich natürlich meilenweit entfernt war von der Rebsorte. Aber
gut, das hat uns der Herr Tinhoff
ehrlich gesagt. Ich würde gerade sagen, wie der Herr Tinhoff selbst sagt, so einfach ist das gar nicht.
Ja, ja.
Ich würde ihm eine sehr kleine, gute 9,1 geben.
Voll, ich bin bei einer 9,0, also ich bin auch da sehr, das ist wirklich, wirklich leiwand.
Ja.
Ist ein richtig geiles Ding und das zeigt, was man aus Neuburger rausholen kann.
Voll.
Boah, richtig schön. Zukunftsthema. Machen wir gleich weiter. Das bringt uns nämlich direkt zum nächsten Neuburger. Er hat nämlich vor kurzem den Oberberg 2019 präsentiert.
Okay.
Der ist von der Stilistik her, sagt der Name, ein bisschen schlanker, ein bisschen karger. Und die Ried Oberberg ist in Eisenstadt. Und zwar war das eigentlich ein Steinbruch, mit dem die Heidenkirche in Eisenstadt gebaut worden ist.
Cool.
Also extrem spannend. 50 Jahre alte Reben. Der Erwin Dienhoff hat als einziger dort diese Lage, also Monopol auf die Lage. Und hat da jetzt das erste Mal einen eigenständigen Neuburger draus gemacht.
Wo ist das davor hingegangen?
Das ist davor, glaube ich, in eine von die Basisvarianten quasi nur gegangen.
Ah.
Beziehungsweise hat er, glaube ich, weiß nicht, ob er überhaupt was draus gemacht hat, aber zumindest nicht einen wirklichen Lagenwein von
dort.
Okay,
ja.
Genau, das klingt auch extrem spannend, aber da hat er gesagt, ja.
Der braucht noch, ne?
Genau, braucht noch, stellt es lieber den vor.
Ja.
Und dann reden wir über den Oberberg anders mal so quasi.
Ja, passt.
Weil,
macht Sinn.
Auch ganz, ganz spannend, aber er hat gesagt, das ist jetzt halt was, natürlich, er hat es jetzt vorgestellt und das wird natürlich jetzt einmal bei Messen und Co. verkostet, aber das ist was, das wird noch um einiges spannender, wenn es ein bisschen Zeit hat. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, und wie wird es weitergehen, Tinhof? Ich meine, jetzt haben wir 11 Generationen, wie schaut es aus? Und der hat gesagt, ja, der Sohn ist 14, den interessiert es auch voll. Also da hofft er, dass da was passiert. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch noch einen Neffen, der im Betrieb arbeitet, der ist jetzt 30, arbeitet schon lange mit. Also der Name Tinhof wird auf jeden Fall weitergeführt. Mhm. Der Rebsortenfokus wird aus seiner Sicht auf jeden Fall weitergehen. Also er sagt, das will er auf jeden Fall, er macht es sicherlich so weiter. Da gibt es gar nichts zum Rütteln. Eckweil, man wundert auch keinen, wenn man sich die Geschichte jetzt so anhört, gell? Dass da keine großen Veränderungen gibt. Auch eben das Thema Klimawandel, dass das für Neuburger grundsätzlich funktioniert.
Ah ja, okay.
Weil eben gesagt hat, ja, trockener, das macht dem Neuburger nichts. Ja. Also es wird trockener, es wird noch weniger da sein.
Und Hitze macht ihm auch nichts.
Nein. Also zumindest nicht so. Müssen wir schauen, ob das mit dem Säurethema, ob man da irgendwie aufpassen muss. Aber ich glaube eigentlich nicht. Mhm. Aber das werden wir ihm noch nachreichen. Flächenmäßig hat er gesagt, eher kleiner werden als größer. Also größer sicher nicht, eher kleiner.
Ich würde jetzt 18
Hektar, ja.
Gut.
Das ist eine schöne Größe, das funktioniert gut. Und er hat gesagt, sie geben jetzt gerade ein paar Weingärten eben zurück, das Bocht gehabt haben, wo es ihm halt nicht so hundertprozentig taugt. Und er hat gesagt, bevor er das jetzt irgendwo in die Einstiegsweine mit einnimmt, macht er lieber ein bisschen weniger insgesamt und fertig, das passt schon. Und was ihm jetzt eher so ein bisschen interessiert, was er machen möchte, ist einerseits ja alte Weingärten, wenn sie irgendwo am Markt kommen und so, das ist natürlich immer was ihm voll zart, klar.
Macht Sinn, ja.
Ja. Und noch stärker in dieses Regionsthema, also Eisenstadt, Großhöflein, Mühlendorf. Ah. Da will er auch noch mehr in die Ortsweinthematik gehen. Nächstes Jahr kommt zum Beispiel erstmals ein Wein aus Mühlendorf. Mhm. Und die Ur-Tinhofs kommen eigentlich aus Mühlendorf. Also du siehst auch da, dieses Historische, diese Geschichte ist ganz, ganz ein starker Treiber.
Lustig,
drin.
Wie beim Hannes Schuster.
Ja, ja,
voll. Das wiederholt sich
es ist wirklich so. Hannes Schuster, nur eine Generation davor quasi. Also ganz, 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 ganz spannend.
Ja, cool zu
und
hören.
Ja, ich möchte abschließen mit einem wunderschönen Zitat, das auch wieder den Menschen Erwin Tinhof ganz gut beschreibt, nämlich, es kommt eher auf uns zu, erzwingen kann man nichts.
Schön.
Ja, das wunderbar. War meine Geschichte zum Weingut Tinhof und zum Erwin Tinhof, einen Typen, den man halt mit Neuburger in Verbindung bringt wie keinen anderen und der eine sehr, sehr spannende, lässige Persönlichkeit ist, muss ich sagen.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, cooles Zitat zum Schluss, optimales Ende und spannende Geschichte. Und ich habe nur an der Oberfläche gekratzt vom Erwin Tinhof. Bis jetzt habe ich mich relativ wenig mit ihm beschäftigt und finde das super, dass du mir jetzt die Geschichte da so präsentiert hast.
Man findet online, sie haben eine Website, da erzählen sie natürlich ein bisschen und so. Und da merkst du schon, wie das daherkommt und was einer wichtig ist quasi. Im Endeffekt, wenn du das erste Mal overscrollst, steht einfach nur mal, ja, Neuburger, das ist unser Rebsortenpunkt. Also das ist schon sehr klar. Aber sonst ist halt natürlich eine klassische Website und sonst findest du jetzt ja, hin und wieder mal da was, tut was, aber jetzt nicht, auch nicht so viel.
Ja.
Und das war sehr, sehr spannend. Also ich war überrascht, wie sich das alles
entwickelt hat.
Auch mit diesem ganzen Frankreich-Bezug. Super, cool. Super spannend.
Ja.
Und sehr, sehr cool, mit was für Leute da überall
zusammenkommen. Ja, das ist natürlich witzig.
Schon geil, ja.
Ist ja klar. Dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt, lieber Michi. Wunderbar. Dann vielen Dank für diese spannende Geschichte. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und über Weinvorschläge von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schickt uns die gerne entweder per E-Mail an entweder kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Am besten nur an eine oder einen von uns zwar, ansonsten ist ja die ganze Überraschung vertan. Ansonsten sehr, sehr gerne auch über Instagram uns kontaktieren oder einmal vorbeischauen. Da sind wir unter @weinfuerwein, beziehungsweise privat sind wir da auch. Ich unter @kedi in Vienna und der Michi unter @proegel. Auch da könnt ihr uns gerne Weinvorschläge schicken oder einfach interessante Geschichten zum Thema Wein. Wir freuen uns natürlich immer. Folgt uns da sehr gerne. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch mittlerweile bewerten. Auch darüber freuen wir uns immer sehr natürlich. Ja, und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Schaut gerne vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.